So schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Nach der Offenbarung ist vor der Offenbarung. Ja, wir haben uns Gedanken gemacht über die Zukunft, aber das sind wir ja jetzt noch nicht. Wir sind jetzt noch davor. Und es ist tatsächlich so, dass einige von euch auch aus der Gemeinde oder von Besuchern immer wieder haben wir das als Feedback gehört. Manchmal so ein bisschen die bange Frage, das ist jetzt alles schön und gut, was wir jetzt gehört haben und das macht jetzt alles Sinn für mich, aber wie kann ich denn jetzt genau wissen, dass ich auch dabei bin? Ja? Das ist diese Frage der sogenannten Heilsgewissheit. Und wir hatten jetzt am Mittwoch auch nochmal eine Feedbackrunde gehabt mit den Hauskreisleitern und dann habe ich nachher auch nochmal einige Rückmeldungen bekommen, so dass ich heute mit euch sozusagen mal so ein Fundament lege. Also das Ziel ist heute folgendes. Es wird keiner hier rauskommen, ja, der nicht mit Sicherheit wissen darf, dass er dabei ist. Okay? Halleluja. Und dann kann es losgehen. Der Herr kann, also dann kann die Entrückung passieren und dann müssen alle dabei. Gut. Und deshalb wäre das natürlich so eine Art Grund, ich sag nur so Glaubensgrundkursmäßig sein. Du darfst wissen, das ist sicher. Die Renten sind nicht sicher. Ja? Dein Ersparnisse sind nicht sicher, das weißt du seit letzter Woche. Es ist so, das wird gerade in Zypern getestet. Deine Ersparnisse sind nicht sicher, auch wenn du meinst, wir leben in einem sicheren Land. Aber eins ist sicher, deine ewige Sicherheit, wo du eines Tages hingehen wirst. Und das liegt nicht an dem, der die Garantie gibt und der sie auch hält. Was Gott verspricht, das hält er auch. Ein cooler Spruch. Das ist der einzige, wo man uns drauf verlassen kann. Nicht, was unsere Regierung verspricht oder was die EU verspricht oder wer auch immer verspricht. Die versprechen sich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was Gott wirklich, was er sagt, was er verspricht, das hält er auch. Und das wollen wir uns heute anschauen. Erinnere dich nochmal an das Ende der Offenbarung. Am Ende der Offenbarung hieß es im Kapitel 22, Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Wie? Durch dieses Buch. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da steckt alles drin. Da steckt alles drin. Es ist so simpel einfach eigentlich. Es ist umsonst und du kannst einfach kommen. Und ich fasse nochmal, wir haben am Schluss der Predigt letzte Woche dieses Zitat von Charles Haddon Spurgeon gehört, diesem berühmten englischen Prediger. Ich fasse das nochmal zusammen, wie er auf Einwände eingeht im Blick auf diesen Vers. Er hat in etwa so gesagt, es gibt so viele Einschränkungen, ich verstehe das alles nicht, ich kann nicht so leben, ich fühle nichts, ich bin nicht würdig, das sind oft so Dinge, die uns dann zweifeln lassen. Ich fühle mich nicht würdig. Ich verstehe das nicht. Kann das nicht glauben. Und dann sagt er, es heißt nicht, wer versteht oder wer fühlt oder wer kann oder wer würdig ist, nehme das Wasser des Lebens umsonst, sondern schau genau hin. Es heißt, wer auch immer es hört. Was für eine Aussage. Wer auch immer. Wer auch immer. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Komm und trinke umsonst. Umsonst. Das ist eigentlich alles. Es ist für alle, es ist umsonst. Nun, jetzt wollen wir uns heute anschauen, einfach nochmal, für manche ist das vielleicht eine Wiederholung, die können sich zurücklehnen, können sagen, abhaken, Halleluja, habe ich alles. Für andere ist es vielleicht schon bei Punkt 1 eine Herausforderung. Wie kannst du dir sicher sein? Nun, nicht indem du irgendwelche religiösen Leistungen vollbringst. Das ist ein Ersatz. Religion ist ein Ersatz, ist Versuch, der Versuch, einem Menschen ihm klarzumachen, du kannst durch irgendwelche Leistungen dir das irgendwie verdienen. Es geht eigentlich um drei Punkte, die wir uns heute anschauen. Und es geht um Identifikation. Du hast es auch auf deinem Impuls schon stehen. Um Identifikation, das heißt, womit identifiziere ich? Wem bin ich gleich? Wem eifere ich nach? Wie möchte ich sein? Und das erste ist simpel ein und einfach, identifiziere dich durch deine Entscheidung. Ganz einfach im Blick auf diesen Vers, den wir uns eben angeschaut haben, bist du gekommen. Komm. Jesus sagt, komm zu mir. Komm. Treff eine Entscheidung. Jawohl, ich treffe die Entscheidung dafür oder nicht. Und Glaube heißt nicht, ich weiß das schon alles, man hat mich jetzt überzeugt mit irgendwelchen Fakten, sondern Glaube ist einfach dieser Schritt. Glaube wird in der Bibel immer mit einem Schritt bezeichnet und hier im letzten Kapitel, im letzten Vers heißt es so, es heißt einfach ein Kommen, zu sagen, ich sag's mal so, ich probiere es einfach mal aus. Oder diesen Satz, den ich immer wieder gesagt habe in Offenbarung 3, Vers 20, dieses simple, super Beispiel, was ich finde, siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus, und ich klopfe an, komm, mach mir die Tür auf, entscheide dich, sprich ein Gebet. Wir beten, haben das ja öfters auch schon mal vorgebetet und es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will das. Ich will das. Und deshalb tue ich was. Deshalb lade ich jetzt genauso, wie wir sprechen, das nennt sich dann beten, wenn man spricht und man sagt, ich spreche jetzt und ich will, dass Gott das hört und Gott hört das und ich mache ihm die Tür auf und ich lasse ihn in mein Leben rein. Und er sagt, ich komme dann in dein Leben und ich werde dann Gemeinschaft mit dir haben. Das nennt man auch Übergabegebet. Ja? Auch das ist keine religiöse Leistung. Die Frage ist, kannst du dich darauf verlassen? Natürlich, weil Jesus das gesagt hat. In Offenbarung 1, Vers 5. Ich werde heute mal immer mal Bezug nehmen auf Offenbarung. Das ist das, was Johannes, den haben wir ja lange begleitet, gesagt hat. Und wir werden einige Stellen uns anschauen aus anderen Stellen vom Johannes. Er hat nämlich noch Briefe geschrieben und Evangelien und so weiter. Da heißt es in Offenbarung 1, Vers 5, das sagt Jesus Christus selbst, ich bin der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst, der Könige der Erde. Und dann heißt es, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Jesus selbst hat mit seinem eigenen Leben dafür garantiert, dass das stimmt. Es gibt kein größeres Zeugnis, es gibt keinen größeren Beweis, dass das stimmt, was er getan hat. Das ist eigentlich alles. Das ist diese Entscheidung, zu sagen, okay, ich probiere es mal aus. Und ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, der gesagt hat, ich probiere es mal aus und der da enttäuscht worden ist. Ja, wie gesagt, simpel einfach eigentlich. Und das Zweite, da wird es jetzt schon für den einen oder anderen Christen unter euch wichtig, diese Dinge mitzunehmen. Das ist nämlich der zweite Punkt, identifiziere dich mit deinem Glauben. Die Frage ist, worauf beruht dein Heil, nennt man das, ja? Heil, Erlösung, ewiges Heil. Das ist so ein bisschen frommer Begriff, aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Also dein Heil, das ist die Frage, worauf beruht es? Bei manchen Leuten ist das, je nachdem, wie ich mich fühle, auf meinem Gefühl oder auf dem, ja, ich muss es einfach glauben. Oder vielleicht beruht es auch darauf, je nachdem, wie du dich reinhängst in dein geistliches Leben. Wie viel du tust, wie viel du machst. Aber was ist, wenn der Glaube nicht mehr da ist? Was ist, wenn das Gefühl nicht da ist? Was ist, wenn du im Moment mal keine Leistungen bringen kannst? Wenn du da einfach stehst mit leeren Händen? Gerade mit dem Gefühl ist das so eine Sache. Es zieht uns runter. Oder wir haben den Eindruck, wir entsprechen nicht der Norm. Es passieren Dinge, du kämpfst vielleicht, aber du erlebst Niederlagen und du hast schon den Eindruck, wow, es ist so offen aus, jetzt bin ich nicht dabei. Also worauf beruht dein Heil? Nochmals Spurgeon, es heißt nicht, wer versteht oder wer fühlt oder wer kann oder wer würdig ist, nehme das Wasser des Lebens umsonst, sondern schau genau hin. Es heißt, wer auch immer es hört. Und wo kannst du hinschauen? Wo kannst du das sehen? Weißt du, es reicht nicht, wenn ich das hier vorne sage. Es reicht nicht, wenn Leute dir das sagen. Sondern dieses Schau genau hin, das ist ein wichtiger Punkt. Nämlich schau genau hin, wo es steht. Es steht in der Bibel. Es steht in Gottes Wort. Gott gibt uns ein paar ganz banale Hilfen. All das haben wir schon tausendmal gehört. worauf dein Heil beruhen sollte. Nämlich, das ist das Erste, auf seinem Wort. Das ist nichts Neues. Aber die Bibel, und das muss uns neu klar werden, die Bibel ist was, was wir schwarz auf weiß haben. Gott hat uns das bewusst gegeben. Gott hat uns nicht die Bibel gegeben, um uns zu erschlagen, sondern Gott weiß, was wir für Menschen sind. Er weiß, wie er uns geschaffen hat. Er kennt unser Gefühlsleben. Er kennt mein Gefühlsleben. Er weiß, dass ich mich manchmal nicht fühle danach, dass ich erlöst bin. Er weiß, dass ich oft versage. Er weiß, dass ich oft an meine Grenzen komme. Er weiß, dass ich oft nicht die Leistungen bringe und so weiter und so fort. Und dann stehe ich da plötzlich mit leeren Taschen und dann habe ich nichts. Oder es ist auch keiner um mich rum, der mir das zusprechen kann. Und darum hat er uns dieses Buch gegeben. In diesem Buch gibt es so viele Dinge und das ist wichtig. Und deswegen ist die Bibel extrem wichtig, denn in der Bibel stehen Tausende von Versen drin, auf die ich mich verlassen kann. Wenn mein Gefühl sagt, no go, es funktioniert nicht. Wenn ich nicht glauben kann, wenn ich keine Freude habe oder was auch immer. Und ich zeige euch hier mal ein paar Verse, die wir hier sehen. Zum Beispiel am Anfang des Johannesevangeliums, wie gesagt Johannes, ja? Am Anfang des Johannesevangeliums schreibt er, so viele ihn aber aufnahmen, Jesus, denen gab er das Recht, da steht das griechische Wort Exousia oder Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und glauben, wie gesagt, heißt das, was wir eben gesehen haben. Ich ergreife das einfach. Ich will das haben. Das werden wir gleich auch noch erkennen, noch mehr, was das bedeutet. Und am Ende des Johannesevangeliums, zwischendrin gibt es noch viele andere Verse, am Ende des Johannesevangeliums steht, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und die Frage ist, glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Glaubst du, dass er der ist, der für die Sünden an die Welt ans Kreuz gegangen ist? Und du sagst, ja, natürlich glaube ich das. Okay, du glaubst, ja? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch diesen Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, ja, ich glaube das. Ich glaube das. Nicht nur als Glaube von einer intellektuellen Orthodoxie, sondern Glauben, jawohl, ja, und ich brauche das. Ich weiß, dass ich schuldig bin. Ich weiß, dass ich diesen Jesus brauche. Das ist Glaube. Und das dann auch ergreifen. Nicht nur wissen, sondern zu sagen, ich will das haben. Und dann gibt es hier ein paar Verse im Johannesbrief. Wenn wir unsere Sünden bekennen, also das muss natürlich sein, ja? Ja, ich bin Sünder. Boah, schon wieder versagt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, was macht er dann? Dann ist er treu und gerecht, dass er dir deine Sünden vergibt und dich reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es gibt dir Gewissheit, das kann dir Gewissheit geben. Ich halte mich einfach daran fest. Jesus, du hast es in deinem Wort gesagt, da halte ich mich daran fest. Mehr muss ich nicht. Oder 1. Johannes 4, Vers 15, wie gesagt, alles nur 1. Johannesbrief. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wenn du das bekennst, nicht nur mit dem Mund, sondern mit dem Herz, ja, er ist es und ich bekenne das, du bist das. Das steht da, nicht mehr. Oder jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Fertig. 1. Johannes Kapitel 5. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Dies ist die Garantie, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, also wer an ihn glaubt, wer das hat, ja, ich möchte es haben, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, logisch, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Jetzt kommt das sozusagen, was wir tun müssen, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist alles. Das ist simpel alles. Und jetzt gilt es einfach, daran festzuhalten. Das ist der Punkt. Und wenn du natürlich ein Leben lebst ohne dieses Buch, ohne diese Zusagen, dann wird es dir schwerfallen, daran festzuhalten. Machst du so, wie ich es mache. Ja, da gibt es ja diese elektronischen Notizbücher, Tablets, gibt es auch von gewissen Firmen, darf ich jetzt nicht nennen, sonst ist das wieder irgendwie Schleichwerbung. Ich habe so ein, da gibt's wunderbare Bibelprogramme. Ich habe dieses Bible Tree Programm, da kann man sich Bibelstellen markieren in verschiedenen Farben. Ich habe eine Farbe, die habe ich immer benutzt, wenn es um mein Heil geht, um meine Erlösung geht. Das ist so super. Und da gibt es neben eine Leiste, da kann ich einfach diese Farbe anklicken. Ja, wenn ich mich mal down fühle oder so fühle, dann klicke ich das an und dann tauchen all die Verse durch die ganze Bibel. Ich bin fast durch die ganze Bibel schon durch. Das ist faszinierend. Diese Verse habe ich alle da rausgenommen. Die hatte ich alle angestrichen mit meiner Farbe. Und das ist so auferbauend. Wenn du dich niedergeschlagen fühlst, dann liest du das. Und wenn du mit dieser Elektronik nicht zurechtkommst, dann schreib das einfach ab und klebst an den Kühlschrank. Ja? Und lies dir das vor und programmiere das. Ich finde Gott so cool, dass er uns dieses Buch gegeben hat. Weil er uns kennt, was wir für Hornochsen, hätte ich bald gesagt, sind. Ja? Leute, die halt eben immer wieder down sind. Gestern haben wir einen Mitarbeitertag gehabt, wir haben über Elia gesprochen. Elia am Berg Karmel, was er alles, wer ist für den Herrn? Ja? Und kurz später ist er so am Boden. Er will sich umbringen, Elia. So schnell passiert das bei uns. Mit mir genauso. Und jetzt hast du diese Zusagen und das ist so wichtig. Das ist der erste. Die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, worauf beruht dein Heil, worauf dein Heil beruhen sollte? Auf seinem Heiligen Geist. Da gibt es auch verschiedene Verse. Im Johannes Kapitel 14 heißt es im Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. In dem Moment, wo ein Mensch Jesus, das ist alles vielleicht ist für viele Basics, aber es ist gut, das nochmal zu hören und nicht nur zu hören, sondern zu ergreifen. In dem Moment, wo ein Mensch Jesus in sein Leben einlädt, bekommt er den Heiligen Geist. Das ist auch eine wunderbare Einrichtung von Gott. Jesus sieht da seine Schafsnasen da vor sich sitzen, ja, diese Fischer und diese ganzen Jungs da. Und Jesus ist auch manchmal echt, das können wir auch lesen, ab und zu ist er mal schier verzweifelt an den Jungs. Ja? Und er sagt, ich werde gehen, aber keine Angst, ihr müsst nicht alleine bleiben. Ich werde euch jemand schicken, weil warum? Weil Gott uns Menschen kennt. Wir haben das Wort, aber er gibt uns in dem Moment, wo man einen Mensch Jesus einlädt in sein Leben, da kommt nicht Jesus irgendwie dahergewandelt, sondern ich öffne sozusagen meine Tür, ich öffne mich ihm und er gibt mir den Heiligen Geist. Das ist ein Momentum, das kann man gar nicht so richtig nachempfinden. Besonders Leute, die halt eben jetzt so als erwachsen zum Glauben gekommen sind. Sarah hat mir heute Morgen noch erzählt, ja, als sie zum Glauben gekommen ist auf der Straße, wirklich durch eine Straßenevangelisation, ja, so mit 21, oder? Und sie sagt, da ist was passiert in dem Moment. Das hat sie umgekrempelt. Und sie wusste das schon immer. Sie kannte auch gewisse Verse, aber da ist in dem Moment was passiert. Und es passiert was. Und es ist was da. Da werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Im 1. Johannes zum Beispiel heißt es im Kapitel 2, Vers 27, und ihr, wer ihr? Ihr, die ihr glaubt an Jesus. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, die bleibt bei euch und ihr habt, jetzt hört genau hin, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Ich würde es mal so simpel ausdrücken. Der Heilige Geist, könnte man vielleicht auch so sagen, er bedient sich sozusagen auch des Gewissens. Ich bin immer wieder ganz überrascht, wie jemand, der sich neu bekehrt hat für Jesus, wie da Dinge am Arbeiten sind. Da kam vor längerer Zeit zum Beispiel einer auf mich zu, nach der Predigt, ein Neubekehrter sozusagen. Er sagte mir, während der Predigt wurde mir plötzlich bewusst, dass ich diese Beziehung beenden muss, in der ich drin stehe. Die ist nicht gut. Und ich so, da habe ich gar nicht drüber gepredigt. Ja, ein ganz anderes Thema gehabt. Hast du nicht aufgepasst? Wahrscheinlich nicht. Während er das saß, irgendwie kam das. Wie kam das? Das ist der Heilige Geist. Und er arbeitet ständig. Nun jetzt mal einen kleinen Einschub. Wenn du jetzt jemand bist, du sagst, ja, ich glaube ja, ich habe das ja, aber ich habe während dieser Offenbarungsserie immer so ein bisschen diese Angst gehabt. Bin ich dabei? Nun, der Heilige Geist arbeitet ständig. Es ist nicht, dass er dir diese Angst machen will, um dich in diesem Angstzustand lassen möchte, sondern es ist vielleicht gut, dass du sagst, woher kommt jetzt dieses Gefühl? Was ist das? Ist das jetzt irgendwas, was ich übernommen habe, von klein auf, weil man das immer eingeprügelt hat? Dann brauchst du echt eine Freisetzung. Ja? Dann ist der Punkt 1 wieder wichtig, dass du sagen kannst, nein, es ist okay, ich muss nur glauben. Aber es kann auch sein, dass der Heilige Geist dir irgendwas vermitteln will, irgendwas zeigen will. Dass du in irgendeinem Punkt am falschen Dampfer bist. Ich sage jetzt nicht, dass du dein Heil verloren hast, sondern grundsätzlich ist es nämlich oft so, dass diejenigen, die diese Angst haben, das ist eigentlich sehr häufig auch ein guter Beweis dafür, dass da der Heilige Geist arbeitet. Das heißt, dass er in dir wohnt und dass du sein Kind bist, wenn du diese Schritte getan hast. Weil der Heilige Geist, der arbeitet in einem. Und das ist so, in jedem Einzelnen. Das ist ein inneres Zeugnis. Das ist einfach da. Gehen wir mal vom Johannesevangelium weg. Das ist auch eine ganz starke Stelle. Im Römerbrief schreibt Paulus im Kapitel 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Das ist die innere Stimme. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, also einfach eine Angst. Das ist nicht der Heilige Geist. Einfach eine leere Angst, die da ist. Sondern es ist ein Geist, der was damit beabsichtigt. Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater oder Abba, lieber Vater. Das bedeutet, dieser Geist will mich immer wieder zurückführen zu Gott. Und er zieht, er ruft. Er macht es mir tatsächlich unbequem. Das heißt, wenn ich zu weit weg bin aus der Beziehung heraus, dann versucht er an mir zu rütteln. Und dann ist es wichtig, dass ich mit diesem Gefühl, mit dem, was ich habe, zu Gott gehe, ins Gebet und ihm sage, Gott, was ist das? Es kann ja sein, du weißt es gar nicht, warum ist das überhaupt? Wenn du es weißt, dann ist natürlich wichtig, den Schritt auch zu tun. Aber wenn du es nicht weißt, das zu Gott zu bringen, ihm das hinzulegen und sagen, hey, ich weiß, es ist kein Geist der Angst, sondern ich möchte hören, was du mir zu sagen hast, wie du mit mir kommunizieren möchtest. Vers 16, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist in dir macht das deutlich. Da arbeitet was. Allein die Tatsache, dass da was arbeitet. Ja, das sind diese zwei wichtigsten, entscheidenden Dinge. Und jetzt nenne ich euch noch zwei Dinge, die vielleicht eher ungewöhnlich sind in dem Zusammenhang, aber die ich für sehr wichtig, als für sehr wichtig erachte. Also, worauf dein Heil beruhen sollte, auf seinem Wort, auf den Heiligen Geist. Wer hat denn das geschrieben? Auf die Taufe. Ich persönlich kann nicht verstehen, wie man unter diesem Gefühl leben kann, dass man nicht erlöst ist und klammert sich an jeden Strohhalm und es geht einfach nicht weg. Aber man lässt sich nicht taufen. Die Taufe hat Jesus uns gegeben. Auch das ist wieder so ein Ding. Jesus weiß, wie es uns schwerfällt, weil dieser Glaube, diese Entscheidung für Jesus ist eine innere Entscheidung. Es wäre so super, wenn in dem Moment, wo einer sich für Jesus entscheidet, geht ein Heiligenschein an. So wie auf den Bildern, ja? Das wäre so cool. Bing! Aber es geht nicht. Nun hat Jesus uns sichtbare Dinge gegeben, er hat uns die Bibel gegeben. Was unsichtbar ist, was wir eben gesehen haben, ist der Heilige Geist. Aber es gibt noch ein sichtbares Teil, das ist die Taufe. Schau mal in der Apostelgeschichte. Diese Leute, die haben noch nicht mal eine Entscheidung getroffen, so dass sie nach vorne gekommen sind, sondern sie haben das in der Taufe gezeigt. Die Taufe war ein ganz wesentlicher Akt, eine Hilfe von Gott, um uns zu zeigen, der alte Mensch ist gestorben und wieder auferstanden. Als ich mich mit 17 Jahren habe taufen lassen, das war für mich ein Meilenstein in meinem geistlichen Leben. Besonders für diejenigen von euch, die aus christlichem Elternhaus kommen und vielleicht nicht so eine mega Bekehrungserlebnis hatten. Ich spreche nicht von der Kindertaufe, weil auch die Kindertaufe, das ist nicht deine eigene Entscheidung. Die Kindertaufe, ich sehe in der Kindertaufe eine Art von Segnungsakt, eine Segnung, die da passiert, weil das passiert ohne dein Willen. Aber du entscheidest dich für Jesus und mit der Taufe, darum hat er uns die Taufe gegeben, mit der Taufe bekundest du das. Passiert was. Stellst du dich zu Gott, zu Jesus und Gott stellt sich zu dir. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, wie die letzte Taufe, die wir hatten. Ich finde das jedes Mal ein Wahnsinnserlebnis. Und ich kann es nicht verstehen, wie man aus traditionellen Gründen, man muss sagen, ich hänge mich immer raus, ja. Wenn du sagst, ey, da kann ich jetzt überhaupt nicht mit dir, dann geh trotzdem nicht raus. Ich sage aus traditionellen Gründen, ich verstehe das nicht, wie man aus traditionellen Gründen sich nicht taufen lässt und in dieser Angst drin bleibt. Ich sage nicht aus biblischen Gründen, ich finde keine biblische Begründung. Aus traditionellen Gründen in dieser Angst drin bleibt, weil das halt so ist. Weil man halt vielleicht Angst hat vor den Eltern oder vor der Verwandtschaft oder vor deinem Beruf oder was auch immer, wo du denkst, boah, wenn ich mich taufen lasse, was werden die Leute sagen? Und da gibt es alte Hasen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Ich verstehe es nicht. Gerade bei dem Punkt, wenn du damit haderst, mit dieser Gewissheit, das ist ein Punkt, den hat Jesus uns gegeben. Wärst untergetaucht. Das ist kalt, das war kalt, die Heizung ist ausgefallen. Oh, es war kalt, echt. Und im Sommer haben wir die nächste Taufe, das ist ein warmer See. Aber verstehst du, vielleicht ist das ein Punkt, der dir fehlt. Vielleicht ist das, was dir fehlt, du kannst es fühlen, du kannst es wirklich fühlen, du kannst es mit allen Sinnen wahrnehmen und du wirst untergetaucht. Das Alte ist vergangen und Neues hat angefangen. Und dann hat Jesus uns noch was Sichtbares gegeben, das ist Abendmahl. Das werden wir heute zusammen feiern. Das ist der Hammer, diese drei sichtbaren Dinge, sein Wort, die Taufe, das Abendmahl, da schmecken wir was. Ich sage jetzt nicht, dass mit dem Abendmahl die Sündenvergebung kommt, aber du isst was und du trinkst was und Jesus gibt uns dieses Abendmahl, um zu sagen, okay, checkst es immer noch nicht nach dem Motto, ja? Jetzt kau doch einfach mal drauf. Du kannst es runterschlucken, du kannst es riechen. Bei uns gab es immer früher in meiner alten Gemeinde so einen ganz tiefroten, langgelagerten Wein. Ja? Da wurde immer das Tuch abgedeckt. Und dann innerhalb von einer Minute war der ganze Raum erfüllt von diesem, kostbaren Wein. Wir haben aus verschiedenen Gründen halt Saft und wir müssen auch kleine Becherchen nehmen, das ist alles nicht so romantisch, aber oder so liturgisch, ja, aber es ist einfach das zu fühlen. Verstehst du? Merkst du, wie Jesus uns hilft, dass wir das einfach festhalten? Und ich möchte dich echt ermutigen, greif es. Schau diese vier Punkte an. Wo hast du noch Nachholbedarf? Und häng dich daran. Und der letzte Punkt, den wir uns heute anschauen, identifiziere dich durch dein Leben. Da muss ich zuerst sagen, und bitte halte diesen Punkt fest, nicht, dass er mir nachher irgendwie einen Strick dreht aus dem, was ich nachher sagen werde. Es steht in Römer 3, Vers 28, das war Luthers Durchbruch gewesen. Römer 3, Vers 28, dass der Mensch allein durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Das hat die Reformation ausgelöst. Das hat Luther befreit von aller Gesetzlichkeit, von aller, man kann nicht sagen, von aller Religiosität. Er hat einen Haufen mit rübergenommen. Aber es hat ihn befreit. Er hat erkannt, allein der Glaube. Das haben wir jetzt eben gesehen in Punkt 1 und Punkt 2. Aber, Und hier hatte Luther zum Beispiel ein Riesenproblem mit gehabt, weil er es irgendwo nicht einordnen konnte, dass in Jakobus 2, Vers 17 Folgendes steht. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Luther hat den Jakobusbrief als strohene Epistel bezeichnet. Er war sauer darauf. Und deswegen, wenn du eine Lutherbibel hast, dann ist er auch ganz nach hinten geschoben. Kurz vor der Offenbarung. Ja, weil er konnte nicht so viel damit anfangen. Aber das widerspricht sich nicht. Jawohl, wir sind allein aus Gnade errettet. Es ist Glaube, es ist Freiheit. Aber wenn da keine Werke rauskommen aus dem Glauben, dann ist er tot. Und ein toter Glaube kann dir nicht Zeugnis geben. Verstehst du? Wenn da nichts läuft, wenn deine Glaube, deine Beziehung nur aus einer Entscheidung, aus einem Handzeichen besteht, was du vor 20 Jahren mal getan hast, dann ist das ein toter Glaube, dann passiert da nichts. Dann ist es natürlich auch logisch, dass da immer wieder Angst kommen und Zweifel und so weiter. Es lebt nicht. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Ich kann Glauben nicht zeigen, wenn ich keine Werke habe. Und hier, so wurde Religion erfunden. Religion ist eine Erfindung, sozusagen, um Menschen zu zeigen, Glauben ohne Werke. Ja? Das geht aber nicht. Man kann Glauben nur zeigen, dadurch, indem ich ihn lebe. Indem ich das ganz praktisch lebe. Ich möchte einen kleinen Exkurs euch mit auf den Weg geben. Wir werden ja in der Bibel immer als Kinder Gottes bezeichnet. Aber ein Kind hat immer den natürlichen Zug zu den Eltern. Gibt es hier Eltern unter uns oder Mütter oder Väter? Gib mal Handzeichen. Doch, schon ein paar. Ja, ihr könnt das mit Sicherheit bestätigen. Ich meine, ab so einem bestimmten Alter, dann wird es dann schwierig, da zieht es dann eher nach außen. Aber in der Regel, die meisten hier haben Kinder, die Kinder kommen. Da ist ein natürlicher Zug da, sowohl von Eltern als auch vom Kind. Das ist normal. Und ein schwer erziehbares Kind ist halt schwer erziehbar. Und wenn ein Kind in ein bestimmtes Alter reinkommt, ja, da werden wir, ich denke mal, in so in 5-10 Jahren werden wir hier in der Gemeinde andere Probleme haben, mit denen wir uns auseinandersetzen. Es gibt andere Sorgen. Nämlich dann beginnen diese Dinge, was passiert, wenn plötzlich wenn Kinder plötzlich rebellieren, wenn Kinder weglaufen. Nun, das eine steht fest, als Eltern wirst du immer deine Kinder lieben. Auch wenn sie rebellieren. Selbst wenn du sie aus dem Haus schmeißen musst, weil sie rebellieren, weil es einfach nicht mehr geht. Denk an das Beispiel vom verlorenen Sohn. Aber das Kind selbst macht dadurch eine ganz gefährliche Gratwanderung mit. Und ich kenne einige Eltern, die haben nächtelang gebetet, gewacht, geweint um ihr Kind, weil sie nicht wussten, wo es ist. Wird es überleben? Wird er wieder zurückkommen? Auch hier wieder dieser Vater von diesem sogenannten verlorenen Sohn, der immer am Schauen war, der immer am Beten war, der immer sich am Gucken war nach dem Kind. So ist es auch in der Kindschaft bei Gott. Zu meinen, du könntest beides haben, auf der einen Seite deine Gotteskindschaft im Sack und die Garantie des ewigen Heils, ja? Und alles, und auf der anderen Seite alles mitnehmen, was die Welt zu bieten hat. Das funktioniert nicht. Das ist eine Riesengratwanderung. Das ist eine Riesengratwanderung. Denk immer an das Bild der Erziehung. Es macht es Eltern unwahrscheinlich schwer, ein Kind zu erziehen, was die eigenen Wege gehen will, das tun, was ihm Spaß macht. Die Eltern sind vielleicht nur noch zuständig für Übernachtung und Frühstück, also Hotel halt, ja? Und Kohle ab und zu mal zuschieben. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ich habe leider auch hier in der Gemeinde schon x Beispiele gesehen und erlebt von Menschen, die mal richtig brennend für Jesus unterwegs waren, richtig brennend, die bereit waren, vollzeitlichen Dienst zu gehen und alles Mögliche getan haben. Und irgendwann, durch irgendwelche Sachen, gab es da irgendwie so eine Grundentscheidung, hat man einen anderen Weg eingeschlagen, es gab zum Kompromiss und gewisse Leute sind nie wieder aufgetaucht. Ich sage jetzt nicht nur in die City Chapel. Es ist ja wunderbar, wenn sie irgendwo eine andere geistliche Heimat finden. Aber du findest keinen Zugang mehr. Und das ist so schade. Ich weiß nicht, wo sie heute stehen. Haben sie Gewissheit, einmal mit Jesus, bei Jesus zu sein? Mit Sicherheit nicht. Versteht ihr? Je weiter man weg ist, umso unsicher wird diese Geschichte. Man fühlt sich unsicher. Und ich sage euch hier ganz ehrlich, kann ich meine Hand für diese Leute ins Feuer legen? Nein, kann ich nicht. Das macht Gott. Ich weiß, für dich, für mich, solange wir dabei sind und sagen, dann kannst du wissen, niemand, sagt Jesus, niemand wird sich aus meiner Hand reißen. Aber wenn ich bewusst irgendwo an einer Grenze lebe, ganz bewusst oder fahrlässig, da heißt es in dem Hebräer Kapitel 10, Vers 29, wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Nun aufpassen, dieser Vers macht in der Regel die Falschen betroffen. Es ist so. Ich habe das immer wieder, leiden Leute unter diesem Vers. Ich habe gesündigt, da ist was passiert. Ich habe gestern, keine Ahnung, eine Praline zu viel gegessen oder im Internet rumgesurft oder irgendwas. Ja? Und das trifft dich nicht. Das ist nicht gemeint von Menschen, die in Sünde fallen, die kämpfen, die immer wieder auf den Boden fallen, sondern da gilt, Jesus ist treu und gerecht, dass er dir vergibt und reinigt dich. Hier sind Menschen gemeint, die ganz bewusst dagegen leben und vielleicht sogar meinen, die Entscheidung, die sie mal vor 20 Jahren getroffen haben, Handzeichen, okay, ich bin dabei, jetzt kann ich meinen Weg gehen. Es wäre ungerecht von Gott, dass andere Leute, die sich ihr ganzes Leben lang abrackern, enthalten, versuchen, so gerecht wie möglich zu leben und finden irgendwo nicht den Zugang. Die müssen in der Hölle schmoren und weil einer vor 20 Jahren mal nur mal die Hand gehoben hat, aber jetzt lebt wie ein Heuchler, wie ein Heide, wie irgendwas, was weiß ich, da wäre irgendwas faul. Aber aufgepasst, ja? Es betrifft wirklich nur Leute, die im Grunde genommen dieses so bewusst leben. Und ich frage mich dann auch, haben diese Menschen jemals eine richtige Entscheidung getroffen für Jesus? Weil jemand, der eine Entscheidung trifft für Jesus, der Jesus einlädt, den Heiligen Geist hat, da gibt es so viel innerer Kampf. Und denken wir auch immer an das Beispiel vom verlorenen Sohn. Dieser war auch bei den Schweinen. Der hat alles über den Kopf gehauen. Aber es war ständig dieses Ringen in ihm drin, bis an den Punkt, dass er erkannt hat, ich muss zurückkommen. Es besteht immer noch Hoffnung, solange wir hier auf dieser Erde sind. Offenbarung 3 haben wir uns angeschaut, Gemeinde von Laodicea. Bist weder kalt noch heiß, bist lau. Aber auch da gibt es Hoffnung. Da heißt es im Vers 18, ich rate dir von mir, in Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Weiße Kleider, damit du bekleidet wirst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Wenn du solche Leute kennst, dann sag ihnen das. Vielleicht weinst du um die Leute oder geh nach. Es ist so wichtig, mit Jesus wirklich auch konsequent unterwegs zu sein. Ich sage euch drei konkrete Schritte, was wir tun können mit unserem Leben, wie wir das machen können. Der erste Schritt, ich habe da gestern Mitarbeitertag das schon mal angeführt, das ist stille Zeit. Wer weiß, was das ist? Okay, die Hälfte. Alle anderen sind wahrscheinlich so über 35, 40, die das wissen. Tatsächlich ist die stille Zeit ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Ja? Ich zitiere euch mal Wikipedia. Man kann alles finden. Die stille Zeit ist eine tägliche geistliche Zeit für Christen, die hauptsächlich reserviert ist für Gebet, Nachsinnen und Lesen der Bibel. Die Bezeichnung stille Zeit wurde hauptsächlich im 20. Jahrhundert benutzt von Protestanten, vorwiegend evangelikalen Christen. Jetzt würde ich noch dazu ergänzen, in der Regel beläuft sich diese Zeit auf 900 Sekunden oder 15 Minuten. Ja? Das haben wir damals eingetrichtert bekommen, wie wichtig die stille Zeit ist. Ich habe seit meinem 8. Lebensjahr immer stille Zeit gemacht. Und ich habe echt gedacht, wenn ich die nicht mache und der Herr Jesus kommt in der Nacht zurück, bin ich nicht dabei. Und aus diesem Grund, Gott hat mich in eine neue Freiheit hineingeführt. Ja? So, dass mich ein bisschen schaudert bei diesem Begriff, weil das verbindet so viel mit der Vergangenheit. Jetzt war ich vor 2 Wochen auf einem Treffen von geistlichen Leitern hier in Stuttgart. Da hat ein älterer Bruder Folgendes gesagt. Ich zitiere mal so grob, ja? So genau jedes Wort kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Dass die stille Zeit ein Relikt ist, scheint auch bei uns Predigern zu liegen. Denn immerhin sind wir eine Generation der gebrannten Kinder. Man hat uns das förmlich eingeprügelt, wie wichtig stille Zeit ist. Wir haben dann angefangen, die Freiheit in Christus zu lehren und darüber hinaus vergessen zu lehren, wie wichtig es dennoch ist, jeden Tag diszipliniert Zeit mit Gott zu verbringen. Hat nicht Jesus das Gleiche getan? Mose, David, Paulus, viele in der Bibel. Was ist stille Zeit? Stille Zeit ist Beziehungspflege mit Gott. Das ist so wichtig für dein geistliches Leben. Es sollte eigentlich wirklich eine disziplinare oder eine Maßnahme sein, die du dir in dein Leben reinstellst, wie Essen und Trinken. Jetzt stell dir mal vor, du bist verheiratet und du sprichst mit deiner Frau kein Wort. Ja? Du hast deinen Job, du kommst nach Haus, deine Frau fragt dich, und wie war's, Schatz? Gut, ja, gut, sagen wir mal, das Gut bringst du auch noch nicht mal raus. Ja, du gehst jetzt erstmal, du willst jetzt erstmal deinem Hobby nachgehen und willst mal das machen und dies machen. Nächsten Tag redest du auch nicht mit deiner Frau, übernächsten Tag auch nicht. Das ist Beziehung tot, da passiert nichts. Du kannst also auch nicht erwarten von deiner Frau oder von deinem Partner, dass er dir irgendwas geben kann. Es geht nicht. Es ist keine Beziehung, keine Verbindung da. Und genauso ist das in der stillen Zeit. Wenn ich diese Zeit mit Gott nicht täglich, ich sag's bitte, ich habe am Anfang gesagt, es geht hier nicht um religiöse Übungen oder um Religiosität, um Gesetzlichkeit. Versteht mich bitte richtig. Gott zwingt uns nicht. Wir sind zur Freiheit berufen. Aber es ist so extrem wichtig, dass ich Beziehung pflege. Und Beziehung pflege ich halt eben mal durch die Dinge, die Gott mir gegeben hat, in seinem Wort oder im Gebet oder einfach zu meditieren oder mich hinzusetzen und einfach in die Stille zu gehen. So funktioniert das Ganze. Und wenn ich nur den Gottesdienst habe sonntags und habe nur den Hauskreis, ist das definitiv zu wenig, um dir letztendlich das Gefühl der Sicherheit zu geben. Verstehst du? Also ich kann jetzt nicht mein eigenes Leben immer durchziehen und das fehlt. Das gehört einfach mit dazu. Und das Zweite ist letztendlich das, was Gott dir dann zeigt, zum Beispiel in dieser stillen Zeit oder jetzt meinetwegen, ist dein Gehorsam. Wenn Gott dir jetzt durch seinen Heiligen Geist jetzt zum Beispiel zeigt, wow, der Punkt ist für mich und das werde ich ab jetzt umsetzen. Und du gehst hier raus und wie bei dem Gleichnis vom Sämann, die Vögel picken es wieder auf und es geht alles weiter, dann ist das ein Ungehorsam. Gehorsam ist wichtig. Wow, was ist das für ein furchtbares Wort. Ich habe das Glück noch gehabt, in der Kindheit erleben zu können, wo Gehorsam extrem wichtig war. Das kann man ja auch negativ deuten. Ja? Aber das war wichtig. In meiner Lehrzeit extrem wichtig. Lehrzeit nach dem Motto alte Schule, Bundeswehrzeit, wow, unbedingter Gehorsam. Irgendwelche bescheuerten Befehle ausführen, die vorne und hinten keinen Sinn machen, aber es einfach auszuführen, ja. Wenn man die nicht ausgeführt hast, dann bist du im Bunker, im Bau gelandet. In Afrika ging es mir dann auch ähnlich. In meinen jungen Jahren hat sich das so entwickelt, ganz wichtig, ganz wichtig. Weil nur dann, wenn ich Dinge höre, was bringt doch nichts, wenn ich im Gottesdienst sitze oder wenn ich die Bibel lese und Gott zeigt mir was durch seinen Heiligen Geist und ich mache es einfach nicht, dann passiert nichts. Dann kann sich nichts umsetzen in meinem geistlichen Leben. Und das Dritte, das ist dein Handeln. Gehorsam ist nicht nur eine Vokabel, es bewirkt Leben. Es bewirkt Leben. Es bewirkt auch einen inneren Kampf. Das ist schwer. Sondern sicherlich auch schwer für unsere Generation, in der wir zurzeit drin leben. Dran zu bleiben. Ja, denk mal an deinen Körper oder an dein ganzes Leben. Nämlich genauso, wie ihr darauf achtet, wie ihr, jeder Einzelne achtet darauf, dass er nicht fett wird, nicht unbeweglich wird, dass er attraktiv bleibt, dass er gut aussieht, dass er sich kleidet, einigermaßen modisch, nicht wie graue Mäuse darum läuft, ja. Und wie du auch achtest auf körperliche Fitness oder auf seelische Ausgeglichenheit und so weiter. Genauso ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass dieses geistliche Leben, dass da was da ist, dass das arbeitet. Lukas 21, 34, hütet euch aber, davor, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerfresserei und Säufersauferei und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht. Versteht ihr? Jesus redet davon, dass wir so leben, dass wir jederzeit rechnen mit seiner Wiederkunft. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Das gilt in allen Bereichen. Das gilt im Blick auf Disziplin allgemein. Das gilt im Blick auf Sexualität und Ethik. Zum Beispiel heißt es da im Blick auf dieses Thema im 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch fernhaltet. Das heißt es von Pornea. Da geht es um Pornografie. Um das zu tun, was alle anderen tun. Gewisse Leute würden sich jetzt ins Fäustchen lachen, wenn ich jetzt irgendwelche Dinge beim Namen nennen würde. Aber weißt du, was ist das Interessante? Der Heilige Geist in dir zeigt dir das. Der Heilige Geist in dir zeigt dir das, ganz einfach. Ich habe mir abgewöhnt, auch wenn ich in Gespräch bin mit Leuten, sie erwarten manchmal von mir förmlich, dass ich ihnen sage, hey, was ihr gerade macht, ihr lebt in Sünde. Das ist nicht in Ordnung. Aber ich sage den Leuten dann oft, ihr wisst das. Ihr wisst, was ihr das macht. Ihr wisst, wie Gott das beurteilt. Warum wisst ihr das? Weil ihr den Heiligen Geist habt. Und der Heilige Geist zeigt einem diese Dinge. Das ist wichtig. Lasst uns abschließen mit drei Aussagen aus der Offenbarung. Immer wenn Jesus in der Offenbarung sagt, siehe, ich komme bald, dann ist das in Bezug auf dein Leben. Schau mal, das ist immer in Bezug auf dein Leben. Da heißt es am Anfang, halte fest, ich komme bald. Deshalb halte fest, was du hast, damit niemand einen Siegeskranz nehme. Halte fest, jeden Tag, jeden Tag. Ich mache da keinen Urlaub von. Ich könnte ja auch sagen, ich bin Pastor. Leute, ich bin doch Pastor. Ich hab das doch alles im Griff. Ich meine, ich habe das so im Griff. Ich brauche doch keine stille Zeit mehr zu machen. Ich lese doch genug Bibel. Ich muss jeden Tag, jede Woche muss ich Predigten vorbereiten. Aber ich muss das genau wie jeder Einzelne buchstabieren, jeden Tag, unabhängig von dem. Das ist Studium, das geht in eine andere Richtung. Aber ich brauche diese Zeit mit Gott. Ich muss das auch festhalten. Ich muss genau wie ihr kämpfen. Halte fest. Und siehe, da heißt es im zweiten Vers, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Man könnte auch sagen, der ganzen Bibel, ja. Bewahrt. Ich möchte es bewahren. Ich möchte das tun. Siehe, ich komme bald und mein Lohn ist mit mir, um an jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Und das ist der springende Punkt. Ich hoffe nicht, dass das wirkt alles wie so eine Riesenlast, diese Punkte. Es ist ganz einfach. Komm. Es ist einfach. Lass uns aufstehen und beten. Und der Geist und die Braut, die sprechen, komm. Und wer auch immer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Aber, und das ist die Zusammenfassung dieser ganzen Predigt eigentlich, das habe ich am Anfang gesagt, komm, komm, das ist ein aktives Kommen. Komm, komm jetzt zu Jesus. Komm innerlich zu ihm. Jesus gibt dir keinen Hammer auf den Kopf und sagt, so, jetzt musst du das und das und das und das tun, sondern er sagt dir, da wo du jetzt, wo der Heilige Geist jetzt im Moment zu dir spricht, wo du stehst an dem Punkt, vielleicht am Punkt 1, vor der Entscheidung, dann entscheide dich für Jesus. Punkt 2, im Glauben, dann ergreif diese Dinge im Glauben. Verlass dich auf das Zeugnis des Heiligen Geistes. Vielleicht ist sogar eine Taufe bei dir dran. Lass uns gleich gemeinsam das Abendmahl feiern. Halte daran fest. Oder es ist Punkt 3, es ist dein Leben. Vielleicht gibt es ganz konkrete Dinge, wo du echt am falschen Dampfer bist. Dann möchte Jesus dich ermutigen, herausfordern, ermahnen. Komm zurück, komm zu Jesus. Leb mit ihm. Führ das Leben nicht. Das ist wirklich sonst Religion. Das ist einfach irgendwas, was damals war. Vielleicht merkst du das daran, wenn du geistliche Beispiele suchst in deinem Leben, wenn diese Beispiele nur von vor 20 Jahren waren. Ich hatte mal einen Bibelschullehrer, der hat immer nur Beispiele erzählt von vor 20 Jahren. Das ist ein riesengroßes Alarmzeichen. Wenn heute nichts passiert, dann muss ich einfach sagen, Jesus, ich möchte wieder, dass was passiert. Ich möchte, dass was passiert. Ich möchte heute leben, nicht vor 20 Jahren. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus.